Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 60 unseres Podcasts. Die Gemeinderatswahlen in Südtirol sind endgültig geschlagen. Nach den Stichwahlen am Sonntag haben nun auch Bozen und Meran einen neuen Bürgermeister bzw. eine neue Bürgermeisterin. Der neue Bürgermeister in der Landeshauptstadt heißt Claudio Corarati und damit regiert in Bozen nun erstmals Mitte rechts. Wie es so weit kommen konnte, dieser Frage gehen wir in der aktuellen FF genauso nach wie der Frage, was es denn für die SVP bedeutet, dass sie mit Katharina Zeller die erste deutschsprachige Bürgermeisterin in Meran stellt. Wobei das Sieg Zellers hohe Wellen schlägt in ganz Italien. Ihre Amtseinführung am Montag ging ja viral und wurde auf den sozialen Medien x-tausendmal kommentiert. Weil Katharina Zeller, wie wir wissen, die Trikolore-Schleife, also die Schärpe, die ihr Ex-Bürgermeister Dario Dalmedico umhängte, gleich wieder ablegte. Was folgte, war ein Sturm der Entrüstung, ein wahrer Shitstorm mit Hassbotschaften und bösen Kommentaren. Unsere Kolumnistin Alexandra Kienzl meint dazu in der aktuellen FF, anhand dieser Episode lässt sich feststellen, wie fragil unser Zusammenleben immer noch ist und wie wenig es braucht, um Gräben aufzumachen. Ja, und Erfahrung im Umgang mit der Presse musste im vergangenen Jahr auch Sonja Weißensteiner machen. Also die gebürtige Eckentalerin, die in Jugendjahren eine beeindruckende Karriere als Schlagersängerin hinlegte, später dann als Moderatorin im deutschen Fernsehen. Bis zum Vorjahr, als ihre 20-jährige Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk abrupt endete. Deutsche Medien haben darüber ausführlich berichtet, wie sie selbst mit ihrem Abgang umgegangen ist und welchen neuen beruflichen Weg sie nun eingeschlagen hat. Darüber habe ich mit ihr in unserem Podcast gesprochen. Liebe Sonja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wir duzen uns, wir kennen uns schon eine ganze Weile und ich möchte das vielleicht jetzt ganz kurz erwähnen. Wir kennen uns genauer gesagt seit 17 Jahren und zwar habe ich mich damals mit einem Porträt von dir bei der FF beworben. Und dafür war ich für eine Homestory bei dir in München. Wahnsinn. Und seit 2008 haben wir uns eigentlich nicht mehr gesehen.
Nein, wobei ich gerade gesagt habe, dadurch, dass man Instagram hat, hat man immer so das Gefühl, man hat sich gesehen, weil man irgendwie doch alles aus dem Leben des anderen mitkriegt, gell?
Ja, genau. Das stimmt.
Aber erstmal danke für die Einladung.
Schön, sehr dass gerne. Also ich freue mich riesig, dass du hier bist. In diesen 17 Jahren hat sich ja gar einiges in deinem Leben getan. Damals hast du ein Comeback als Schlagersängerin geplant. Was ist denn eigentlich daraus geworden?
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Ich habe heute Morgen noch einmal den Artikel von damals gelesen. Ja.
Es waren meine ersten Jahre in München damals. Und ich glaube, das war kurz vor meinem letzten Album, was ich produziert habe. Das Comeback ist eher gescheitert, würde ich sagen, weil die Schwangerschaft mit meiner ersten Tochter dann dazwischen kam. Und dann, als ich Mama geworden bin, habe ich mich auch ganz bewusst von dieser Seite meines Lebens auch mehr oder weniger verabschiedet und mich nur noch auf die Moderation dann konzentriert, genau.
Auf deine Töchter kommen wir im Anschluss noch genauer zu sprechen. Du hast dann eben nicht ein Comeback als Schlagersängerin hingelegt, sondern du hast eine Karriere als Moderatorin gemacht. Du warst ja für 20 Jahre Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk. Zum Beispiel hast du die Sendung Musik in den Bergen moderiert und konzipiert. Bis zum Vorjahr. Was ist passiert im Vorjahr?
Ja, eigentlich nichts Schlimmes. Es hatte sich schon so ein bisschen angebahnt. Ich war ja wirklich sehr, sehr lange in dieser Branche unterwegs. Mit 13 eigentlich mein erstes Album in der volkstümlichen Szene. Mit 15 so die ersten Steps. Damals noch Sat.1, was ja unglaublich ist. Die haben ja auch noch solche Formate damals gezeigt. Die ersten Steps als Moderatorin. Und so ging es dann so dahin. Und es hat sich einfach richtig angefühlt, der Zeitpunkt, mich von dem, was ich mir da aufgebaut hatte, zu verabschieden. Ich habe auch sehr, sehr viel erlebt und du hast es auch schön formuliert. Es war ja auch alles sehr, sehr erfolgreich, was ich im BR gemacht habe. Im Grunde war es auch so ein bisschen das Loslösen von diesem ganzen hierarchischen System. Man muss ja auch sagen, ich war ja keine Festangestellte. Ich habe mich von Jahr zu Jahr, 20 Jahre lang, so dahingehangelt. Immer mit dem Hoffen, dass im nächsten Jahr das, was man gemacht hat, wieder weitergeht und dass die Quoten passen. Und also im Grunde hatte ich da auch kein Sicherheitssystem, das mich gehalten hätte sozusagen. Und hierarchisch deswegen, weil wir da schon so ein bisschen noch diese alten Strukturen haben. Und sehr häufig geht es auch zulasten der Kreativität. Das war die letzten Jahre dann ein bisschen mehr und intensiver. Und dann kam es eben, ja, 2022 war das, zu einer Entscheidung innerhalb des Senders, Und von diesen Entscheidungen ist man auch immer so ein bisschen abhängig, mein Format mit einem anderen Gesicht noch weiter aufzubauen. Und
das heißt konkret, du wurdest ersetzt und zwar von Dominik Glöbel.
Genau, ich wurde nicht ersetzt, also ich hätte meine Folgen, die ich hatte, behalten dürfen. Aber alle weiteren Folgen wären dann aber erstmal mit Dominik Glöbel aufgezeichnet worden.
Über die Trennung wurde ja ziemlich viel berichtet auch. Mhm. Also,
das war ehrlich gesagt auch nicht bewusst und nicht gewollt. Da war dann die Presse, die versucht hat, mich zu kontaktieren und die meine Seite der Geschichte auch hören wollte, weil das schon sehr harmonisch klang, so wie es über die Pressemitteilung eben kommuniziert wurde. Und am Ende des Tages war es für mich auch einfach, ja, die nicht vorhandene wertschätzende Kommunikation, nachdem man 20 Jahre eigentlich da auch was aufgebaut hatte, sich ein Publikum erarbeitet hatte und dann habe ich mir einfach die Frage gestellt, möchte ich mich darauf einlassen? Was folgt, wenn zwei Moderatoren dieselbe Sendung moderieren? Zwangsläufig auch so ein Konkurrenzverhalten, auf das man sich einstellen muss, und das war für mich ganz klar, das möchte ich nicht.
Wie schwierig war das denn, vor allem diese Pressemitteilung vom Bayerischen Rundfunk zu lesen, wo dort eigentlich stand, dass die Trennung mit einer Neuausrichtung der Heimatmusiksendungen einhergeht?
Ja, das ist eigentlich alles ganz einfach erklärt. Es gibt halt immer wieder wechselnde Führungspositionen. Also das ist ja nicht so, dass die Leute da ewig lange in ihren Positionen bleiben. Dann werden die von einem zum anderen Sender mal hin und her geschoben. Und du bist halt immer, und auch vielleicht ist es auch das etwas, wovon ich mich lösen wollte, du bist immer abhängig von den Entscheidungen der dir Vorgesetzten, Fernsehdirektion, Unterhaltungschef, was auch immer. Und da wird halt dann entschieden. Und das wird auch einfach entschieden und auch nicht wirklich am Tisch ausdiskutiert oder so, wie man sich das vorstellt, sondern das ist eine Entscheidung, die wird oben getroffen, und die, die unten sind, und wir sind halt leider einfach in der Produktion die unterste Stufe, die müssen das dann halt so hinnehmen. Genau.
Ja, du sprichst von der Produktion, aber dennoch, du warst ein großer Name im Bayerischen Rundfunk als Moderatorin. Siehst du vielleicht hier auch gewisse Parallelen mit anderen Moderatorinnen im deutschsprachigen Fernsehen?
Du meinst, sprichst jetzt darauf an, dass man das immer wieder hört, dass es eben nicht schön kommuniziert wird.
Genau, richtig.
Ja, es gibt sicher Parallelen. Es passt auch nicht in die heutige Zeit eigentlich, solche Entscheidungen im Grunde über den Kopf von Menschen hinwegzutreffen, die schon lange im Sender sind. Aber es ist halt so, man muss es akzeptieren und man kann es auch nicht ändern. Und am Ende habe ich eine Entscheidung für mich getroffen. Und im Grunde habe ich mir in diesem Moment meinen Wert selbst gegeben, wenn ihn mir schon niemand anders gibt in solcher Situation. Und das war für mich einfach, hat sich richtig angefühlt.
In einem Vorgespräch meintest du auch, es hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun. Beziehungsweise wir Frauen haben es im Fernsehen nicht leicht, älter zu werden.
Habe ich das gesagt tatsächlich? Ja, da ist schon auch was Wahres dran. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit 44 schon den Verfallsstempel auf der Stirn habe.
Vor allem, wenn man dich sieht.
Aber den haben wir sicher noch mal mehr als die Männer. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass meine Generation im Grunde auch so ein bisschen 10 Jahre zu spät dran ist, um da so fest im Sattel zu sitzen. Weil wir haben sehr wohl noch ältere Damen im Fernsehen, auch im Öffentlich-Rechtlichen, Die da jetzt ganz entspannt in Rente gehen. Aber die haben noch ganz andere Verträge bekommen, als wir dann, die Nachfolger sind sozusagen. Als ich angefangen habe beim BR, war es wirklich noch so, dass da gab es diese Generation noch sehr aktiv. Die hatten wie so eine Art Festanstellung im Grunde im Sender. Die mussten beschäftigt werden. Und wir kleinen Neuen haben immer so ein bisschen darauf gewartet, was fällt denn für uns ab? Und dann war das so, dieser erste Schwung war weg. Und dann hast du gedacht, so jetzt kriege ich bestimmt auch irgendwie einen tollen Vertrag und dann bin ich da ein bisschen sicherer und ein bisschen safe. Das kam aber nie, weil sich da das ganze System im Grunde verändert hat. Und ihr werdet es auch mitgekriegt haben, gerade die letzten Jahre, es wird so zu Tode gespart. Und auch das geht leider zulasten der Kreativität und der Arbeit und der Qualität der Arbeit. Und ja, das ist halt etwas, das muss man wollen. Ich habe es für mich dann so nicht mehr gewollt.
Ich möchte jetzt nochmal zurückblicken. Du hast ja wirklich alle großen Namen im Schlagerbusiness kennengelernt. Von Hansi Hinterseher über Florian Silbereisen, Caroline Reiber, Helene Fischer. Du hattest auch auf Goldstar TV deine eigene Sendung, Schlager und Co-Stars. Also dort waren diese Stars wirklich auf deiner Couch und haben über ihre persönlichen Angelegenheiten gesprochen, beziehungsweise du hast ihnen Details aus ihrem Privatleben entlockt. Wer hat dich denn im Laufe der Jahre ganz besonders fasziniert, beziehungsweise wessen Karriere hat dich ganz besonders fasziniert?
Das ist eine schwierige Frage. Wobei, wenn man drüber nachdenkt, ich habe ja damals Helene Fischer noch wirklich in ihren Anfängen kennengelernt. Wir waren, das war ganz nett, mit Goldstar TV zusammen auf Kreuzfahrt und keiner kannte Helene Fischer damals, ist mit uns unterwegs gewesen und alle haben aber irgendwie schon gespürt, so, das ist schon was Besonderes, wobei sie damals noch eher so ein bisschen so ein Mäuschen war, auch wie so eine ganz klassische, normale Schlagersängerin, hat sich auch noch nicht so wahnsinnig viel bewegt oder sowas, hatte auch noch nicht so diesen Sexappeal, den sie heute hat, aber irgendwie war sie schon auch stimmlich und von ihrer Ausstrahlung war sie besonders und toll. Und aber was die dann innerhalb von ein paar Jahren aus ihr gemacht haben, ist unglaublich. Und sie hat einfach wahnsinnig viel Talent und Potenzial. Und das war vor ihr, also vor ihr gab es das einfach noch nicht. Und das ist auch das Schöne, sie hatte auch die ganze Branche ja in eine völlig neue Dimension gebracht. Und das ist schön, also auch die ganzen Bühnenperformances. Und ich glaube, alle, die dann da irgendwie noch so mitgeschwommen sind, haben sich gedacht, um Gottes Willen, wie soll man da noch mithalten? Ich war ja zum Glück schon raus. Ich hatte ja meine gesangliche Karriere schon auf Eis gelegt. Aber es ist schon ein Maßstab, der auch nichts Vergleichbares mehr gefunden hat in dem Sinne noch.
Und nicht zu toppen ist.
Ja.
Also das heißt, du hast Helene Fischer damals sehr gut kennengelernt. Ja. Bist du heute noch mit ihr in Kontakt?
Nein. Das ging da auch relativ schnell, dass man sie auch gar nicht mehr so kriegen konnte, auch für Interviews und sowas, als dieser Erfolg dann losgegangen ist. Ja, ist sie schon zunehmend auch gerade für uns so kleineren Formate gar nicht mehr so greifbar gewesen.
Du selbst standst ja bereits im Alter von 11 Jahren zum ersten Mal auf der Bühne, damals als Sängerin. Du hast im Tonstudio von Louis Stufflesser in Gröden dein erstes Lied aufgenommen. Und dann ging es für dich eigentlich Jahr für Jahr, Schlag auf Schlag nach oben. Du hast die Südtiroler Vorausscheidung des Grand Prix der Volksmusik aufgenommen, hast dann deine erste CD aufgenommen. Stufflesser wurde dein Produzent. Wie alt warst du denn, als du deinen ersten Plattenvertrag bekommen hast?
Ich muss dann ungefähr so 13 gewesen sein. Und der Louis war natürlich maßgeblich daran beteiligt damals, dass ich dann auch diesen Weg über die Landesgrenze hinaus geschafft habe. Das war alles überhaupt nicht so geplant, wie es gelaufen ist, weil wir damals, dieser erste Song, das war ein Geburtstagslied für meine Oma, die 80 geworden ist. Und genauso hat es auch geklungen. Ich habe die beste Oma, also wirklich so ein süßes, nettes Kinderlied. Und ich weiß, dass das heutzutage noch hin und wieder hier in den Radiostationen, die eben solche Musik auch spielen, gewünscht wird, wenn Omas Geburtstag haben. Also es war schon ganz nett. Und dabei hätte es eigentlich auch bleiben sollen. Also wir sind da nicht ins Studio, um meine Karriere zu starten oder mein Vater, wie es halt oft so war, weil ich habe schon auch sehr viele Talente kennengelernt in der Branche dann in den darauffolgenden Jahren, wo du schon gemerkt hast, ne, verwirklicht eher jemand den Traum der Eltern oder der Mutter oder des Vaters und weniger den seinen. Und ja, war dann 13 und dann ging es nach Rottach-Egern, Bogner Records hieß die Firma, da war ich dann auch relativ lange, habe ich meine komplette Jugend verbracht. Und war übrigens dasselbe Plattenstudio, hatte damals auch Florenz Silbereisen, den habe ich da auch zu der Zeit schon sehr gut kennengelernt. War dann auch noch eine relativ lange Freundschaft und auch lange Kontakt, bis er dann eben mit Helene Fischer zusammenkam und sich natürlich auch irgendwie ein bisschen zurücknehmen musste. Genau, und ja, es war schon eine spannende Zeit und man muss schon sagen, wir waren ja so ein ganzer Haufen Kinder, das gibt's ja heute gar nicht mehr so in dem Maße. Ein Freund von mir hat mal gesagt, ihr wart ja wie so Zirkuspferde und ein bisschen war es schon so, man wurde schon so ein bisschen zur Schau gestellt damals in diesen ganzen Shows, wo diese ganzen süßen, schön frisierten Kinder mit ihren Dirndl und Lederhosen überhaupt so aufgetreten sind und das ist ja völlig von der Bildfläche verschwunden, sowas gibt's ja fast überhaupt nicht mehr.
Aber wie war das für dich damals? Also deinen Eltern war ja vor allem wichtig, dass du erstmal gute Schulnoten weiterhin nach Hause bringst. Wie war das für dich? Also du warst ja mitten in der Pubertät. Andere haben ganz andere Lieder gehört und du hast eben Lieder gesungen wie Ich habe die beste Oma.
Meine liebe Katze und so weiter, genau. ja, was denkst du, wie es war?
Also nicht du hast so cool. Dich, aber du hast es genau. Aber nie als Scham empfunden, oder? Du hast
doch, ich würde schon sagen, also es war für mich schon nicht so ganz so einfach, weil diese Art von Musik und auch die Schlagermusik damals natürlich irgendwie komplett verpönt war zu der Zeit, gerade von jüngeren Menschen.
Da hat sich jetzt mit Helene Fischer wieder viel getan.
Ja, definitiv. Und das klang ja damals auch alles nicht so modern, wie es heute klingt. Und dementsprechend waren natürlich auch oft die Reaktionen. Und ich kann mich schon erinnern, also es war für mich schon auch nicht so einfach, als ich dann zum Beispiel in Deutschnofen mit 15 oder 16 auf dem Dorffest irgendwie singen musste. Und ich wusste, die ganze Mittelschule steht da unten und hört da irgendwie zu. Andersrum habe ich es mir dann immer so gedreht, dass ich mir dachte, weißt, ich verdiene halt jetzt echt schon so mein eigenes Geld. Und ich kann mir dann halt auch mal was kaufen davon. Und genau, und ich habe natürlich auch schon wahnsinnig viel erlebt. gemacht in der Zeit. Und es war, ne, es war nicht immer leicht und man muss da schon so seinen Rücken oft so ein bisschen durchstrecken und da kamen natürlich blöde Kommentare. Aber ich glaube, dass solche Phasen im Leben einen auch stärker machen und man lernt, mit solchen Dingen umzugehen und das ist auch der Prozess, den ich dann durchlebt habe und ich habe relativ früh dann einfach meinen Blick auch auf die positiven Dinge geworfen. Aber natürlich wäre ich gerne cooler gewesen. Ich war kein cooles Mädchen zu der Zeit, nein.
Aber du hast trotz all dieser Reisen, du warst ja wahnsinnig viel unterwegs, hast du deine Matura abgelegt. Und
übrigens, danke Direktor Pomella damals, Handelsoberschule in Bozen, der mich da immer freigestellt hat. Und das war nämlich auch eine lustige Geschichte, weil irgendwann kam ich dann, war ich glaube ich vierte Oberschule oder sowas, und dann lag so ein Zettel auf meinem Tisch. Und dann stand, ja, liebe Sonja, wir verabschieden die Amerikaner und es wäre jetzt halt mal an der Zeit, dass du auch mal hier in der Schule irgendwie zeigst, was du so machst und wofür ich dich da immer durch halb Deutschland, Österreich und Schweiz ziehen lasse. Also entweder du singst dann deine eigenen Lieder oder du triffst dich mit der Schulband und ich sofort, ich treffe mich mit der Schulband. Genau. Und das war damals der Martin Perkmann auch, das war auch ganz süß und haben halt so ein paar Lieder einstudiert und auch auf Englisch und dann habe ich mich auch wirklich mal recht cool gefühlt auf der Bühne.
Ja. Warst du aber so eine gute Schülerin, dass du das beides so gut kombinieren konntest?
Also ich hatte keine Schwierigkeiten in der Schule. Ich hätte bestimmt eine bessere Schülerin sein können. Ich war, ich würde sagen, einfach so gutes Mittelfeld und es hat mir auch gereicht zur damaligen Zeit. Und ja, aber hätte ich ein bisschen mehr investiert, dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen bessere Noten rausholen können, ja.
Aber das wäre zeitlich mit Sicherheit nicht drin gewesen. Du hast ja wirklich ein absolut perfektes Hochdeutsch. Wie viele Rhetorik- und Sprechseminare, Sprechkurse hast du denn im Laufe der Jahre absolviert?
Ja, es war ja ganz spannend, weil ich erst dachte, ich muss Kommunikationswissenschaften studieren und bin nach Salzburg. Habe dann so nach einem Dreivierteljahr gemerkt, ich lerne da irgendwie nicht das, was ich lernen möchte. Das ist mir alles zu theoretisch und bin ja zum Radio nach Schwaz, Radio U1. Und habe dann eben beim Musikantenstadl den Unterhaltungschef, den damaligen vom Bayerischen Fernsehen, kennengelernt. Der wiederum stand hinter der Bühne mit jemandem, den ich kannte und ich bin da kurz hin und habe mich vorgestellt und ich habe dann auch immer gerne drüber gesprochen, was ich gerne machen möchte und so. Und ja, und ich singe heute hier, aber eigentlich möchte ich ja viel lieber als Moderatorin und bla. Und dann sagte er so zu mir, ja, Frau Weißensteiner, ja, vielleicht machen wir mal was fürs Bayerische Fernsehen oder so. Und sage ich, ja, soll ich Ihnen die Nummer geben? Und sagt er, nein, wenn ich sie brauche, dann finde ich sie schon. Und ich dachte mir, ja. Wieder einer, der so viel labert und nichts dahinter. Und ich schwöre, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder Jahr später ruft er mich an und sagt, ob ich Lust hätte, nach München zu kommen und mich dort im Bildungszentrum, die hatten damals noch so ein Bildungszentrum für Moderatoren, ausbilden zu lassen. Und ich habe dann alle meine Sachen gepackt. Da war ich ja auch immer relativ spontan und auch mutig, muss ich sagen, mit 19 Jahren und bin dann nach München gegangen, genau, oder 20.
Du hast und dann dein Studium abgebrochen und bist nach
das
München?
Das hatte ich davor schon abgebrochen.
Ah, das hast du schon?
Ja, ja, das hatte ich davor schon abgebrochen. Ja. Genau, und dann habe ich dort relativ viel gelernt, innerhalb kurzer Zeit, viele Seminare gemacht, auch in Wiesbaden. Also es war wirklich ein tolles Angebot. Und dann habe ich kurz darauf mich das erste Mal da ausprobieren dürfen als Moderatorin mit einem eigenen Format, das sehr, sehr ähnlich war zu dem, was ich dann jetzt mit Musik in den Bergen gemacht habe, genau.
Zurück jetzt zu den Rhetorikkursen, war es dir aber auch immer wichtig, dass man den Südtiroler Akzent noch so ein bisschen raushört?
Ja, ich glaube, wenn du mich, also ich kann alles, was so von mir erwartet wird und auch beim BR ist ja eher gewünscht, dass man so ein bisschen so einen Mittelweg findet. Also das sollte schon eher Süddeutsch dann klingen. Und wenn du jetzt hier neben mir jemanden hinstellst, der aus Hannover kommt, der würde jetzt nicht behaupten, dass ich ein einwandfreies Hochdeutsch hier mit dir spreche.
Aber du könntest
auch. Ich könnte
auch
die Tagesthemen lesen, ja, wenn ich müsste.
Genau. Aber wie viele Rhetorikkurse hast du absolviert? Also wie lernt man ein so perfektes Hochdeutsch?
Ich glaube, ich habe den großen Vorteil gehabt, dass ich ja auch einfach in jungen Jahren sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs war. Ich habe mich nie schwer getan mit der deutschen Sprache. Dazu hatten meine Eltern ein Hotel, wo auch sehr viele deutsche Gäste waren. Ich habe einfach auch in jungen Jahren sehr, sehr viel Berührungspunkte gehabt mit der hochdeutschen Sprache und mich nie schwer getan. Also es gibt ja Menschen, die leben schon ewig in Deutschland, Südtiroler, denen hörst du immer noch, also das hörst du einfach raus, es ist ein Südtiroler. Und das war bei mir nie der Fall, weil ich glaube, das einfach so ein bisschen infiltriert bekommen habe in diesen ganzen Jahren, wo ich auch auf deutschen Bühnen dann unterwegs war.
Du hast die Tagesthemen gerade eben angesprochen. Hattest du nie Lust, zum Beispiel eben genau die Tagesthemen zu lesen?
Nein, das hat auch folgenden Grund. Ich bin schon ein Mensch, der gerne interagiert und mit Menschen kommuniziert. Mir wäre das, glaube ich, zu einsam, da einfach zu stehen und vom Teleprompter abzulesen. Das war so nie das, was mich gereizt hat. Und das war das Schöne an Musik in den Bergen, dass ich einfach eintauchen konnte, auch in unterschiedliche Gegenden, die ich ja auch zum Teil selbst recherchiert habe und wo du einfach so Geschichten von Menschen erfährst und ihr Leben ein bisschen kennenlernst. Und das fand ich als Moderatorin immer sehr schön. Also eine Talkshow, ja, also da kann man sich ja dann wieder unterhalten. Aber Nachrichten sprechen wäre, glaube ich, nicht so meins. Mhm.
Also ganz grundsätzlich der Journalismus, der klassische Journalismus, der stand also nie zur Debatte.
Nein, ja. Stand eigentlich nicht zur Debatte. Ich war immer gut aufgehoben in der Unterhaltung und habe das auch sehr, sehr schön gefunden.
Gut, als wir uns damals kennengelernt haben, vor 17 Jahren, haben wir uns in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Münchner Stadtteil Max-Vorstadt getroffen. Mittlerweile bist du verheiratet. Du hast zwei Töchter im Alter von 14 und 11 Jahren.
Ja, ja. Richtig.
Wo wohnt ihr jetzt in München?
Das war damals übrigens die erste Wohnung, die ich mit meinem damaligen Freund, heutigen Ehemann bezogen habe, wo du da zu Gast warst. Und wir wohnen jetzt am Münchner Stadtrand. Das ist ein bisschen ländlicher, als es damals war, mitten in der Max-Vorstadt. Ja, mit der zweiten Tochter sind wir dann quasi rausgezogen. Ins Grüne. Wir immer dachten, wir kommen bestimmt zurück nach Südtirol, aber auch irgendwie das, ne? Man hat oft Pläne und dann kommt doch alles anders, als man denkt. Mein Mann ist ja auch Südtiroler, deswegen lag das auch nahe.
Auch Südtirol, arbeitet als Arzt in München.
Genau. Ja, für ihn war es dann lange nicht so spannend, zurückzukehren, weil das immer so ein bisschen Chaos war da in der Sanität und hat sich wohlgefühlt draußen. Übrigens arbeitet auch mit einem Südtiroler Chefarzt in der Klinik, der aus meinem Heimatdorf Welschnofen kommt. Also es ist ganz lustig, dass da auch so eine Südtirol-Kombo ist und die verstehen sich super, hat sich da immer wohlgefühlt. Er ist in Fürstenfeldbruck, das ist so quasi die nächste Kreisstadt neben München. Und von daher hat sich dann irgendwie diese Frage nie aufgetan. Und ich sage immer, uns ging es vielleicht auch zu gut, als dass wir irgendwas dran hätten ändern wollen.
Dein Bruder Hannes hat ja auch für sehr viele Jahre im Ausland gelebt, ist nun wieder zurück nach Südtirol gezogen. Also für dich selbst, also die kommenden Jahre, deine Kinder, deine Töchter sind jetzt mittlerweile sozialisiert in der Schule. Also steht in den kommenden Jahren kein Plan an, vielleicht wieder nach Südtirol zu
Nein, die, das sind Münchner Kindl, muss man einfach sagen. Die Kleine hat ja sogar die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist ja ganz lustig. Wenn du lang genug in Deutschland bist, dann kriegt das Kind die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber sie ist die einzige von uns. Beim Hannes war es vielleicht, oder meinem Bruder war es eine andere Situation. Der war in Hamburg und das ist halt schon ein bisschen weiter weg. Da ist es bei uns, wir fahren Freitag oft los. Wir sind am Wochenende hier. Wir verbringen ganz viel, auch die Ferien hier. Und meine Kleine hat es mal so ganz nett auf den Punkt gebracht, weil sie gesagt hat, ja, aber Mama, wenn wir jetzt zurück nach Südtirol ziehen würden, dann hätten wir nicht mehr zwei zu Hause, oder? Sag ich nein. Und so ist es eigentlich auch. Im Grunde sehen sie das so, dass sie zwei zu Hause haben. Das eine ist München, das andere ist Südtirol. Und sie sprechen ja auch beide wirklich fließend den Dialekt. Da haben sich ja die Eltern oft ein bisschen Sorgen gemacht, gerade so die ersten Jahre bei meiner ersten Tochter, die ja noch sauberer Hochdeutsch gesprochen hat als ich. Und auch wirklich uns so geantwortet hat und dann plötzlich so mit 4,5 Jahren hat sie beschlossen, so, aha, da gibt es so zwei Sachen, jetzt rede ich Südtirolerisch, genau.
Herrlich. Kommen wir zu deinem zweiten Standbein, beziehungsweise zu deinem neuen Standbein. Du hast mitten in der Corona-Pandemie hast du eine Heilpraktikerschule für Psychotherapie im Forum Gilching absolviert und dich zusätzlich zur Bild- und Gestalttherapeutin ausbilden lassen. Warum?
Also das kam so mit Corona, so ein bisschen kamen schon so diese ersten Gedanken auf, wenn wir schon wieder mal so ein bisschen auch beim Verfallsdatum sind. Also das, was ich gemacht habe, das war mir schon immer klar, das wird nichts sein, was ich bis zur Rente machen kann. Vor allem nicht fürs TV. Und ich habe immer noch mal so eine Lust verspürt, ja, mich noch mal auch anders zu entdecken. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, mein Weg war so extrem vorprogrammiert, weil ich so ganz jung einfach schon in diese Branche rein bin und hatte oft das Gefühl, ich hatte überhaupt nicht so wirklich die Entscheidungsgewalt, wo es hingehen soll. Und ich wollte irgendwie für mich wissen, ob ich noch für irgendwas anderes gut bin hier auf diesem Erdball. Und da war immer klar, also Psychologie hat mich immer interessiert, auch schon so nach der Matura hatte ich damit mal so ein bisschen geliebäugelt. Aber eben dann, ne, aufgrund des Weges, den ich schon gegangen bin, ist man halt doch da geblieben, wo man war. und habe dann überlegt, in welche Richtung das gehen könnte. Mir war klar, es muss irgendwas wieder sein, Menschen, Kommunikation und genau. Und habe dann eben beschlossen, diese Heilpraktikerschule zu besuchen für Psychotherapie und habe diese Bildgestalttherapie-Ausbildung gemacht. Habe dann, also es war so ein ganzer Prozess von Fortbildungen und Lehrgängen, Mentalcoaching und dann eben am Schluss noch Kinder-, Jugend- und Familiencoaching-Ausbildung gemacht.
Und du arbeitest mittlerweile als, ja. Als Kinder-, Jugend- und Familiencoach.
Genau, ich bin in eigener Praxis da bei uns im Viertel und mit einer Freundin zusammen, die Traumatherapeutin ist. Und ich arbeite jetzt viel mit Kindern tatsächlich, viel mit Prüfungsängsten, generell mit Ängsten. Gerade das Thema so Prüfungsangst ist auch etwas, was ich selber kannte, weil es ja gleichzusetzen ist mit Lampenfieber, auf die Bühne gehen, sich zeigen. Und da kann man mit Kindern ganz wunderbar zusammenarbeiten. Aber generell arbeite ich mit dem ganzen familiären System. Ich mache auch Trennungsbegleitungen von Eltern.
Wie läuft eine Trennungsbegleitung ab?
Also im Grunde sucht man mich auf als einen Safe Space, wo man gut miteinander kommunizieren kann. Weil das Wichtigste ist in einer Trennung, dass die Eltern verstehen, dass sie die Paarebene zwar verlassen, aber auf der Elternebene im Grunde ein Leben lang miteinander verbunden sind. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen lernen, in Kommunikation zu bleiben und wir müssen lernen, uns zu respektieren, zu akzeptieren und eben auch diese Trennung den Kindern gegenüber korrekt zu kommunizieren. Weil es läuft halt sehr häufig darauf hinaus, dass es immer einen Schuldigen gibt. Das ist meistens der, der sich getrennt hat. Die Kinder wollen da absolut nicht in einen Loyalitätskonflikt gebracht werden. Und deswegen ist es gut, wenn Eltern sich darauf einigen, sagen, wir haben es nicht geschafft, es klappt nicht mehr, wir lieben uns nicht mehr so wie mal. Wir haben es versucht, aber jetzt gehen wir da getrennte Wege. Aber wir bleiben als Eltern für euch quasi immer, ja, wir sind immer da, wir kümmern uns um euch und ihr müsst euch da überhaupt nicht Sorgen machen, genau. Also einfach so ein bisschen Stabilität und Sicherheit auch vermitteln für die Kinder.
Und als Beziehungs- bzw. Barcoach wirst du dann angefragt, wenn es in einer Beziehung kriselt oder beginnt zu kriseln?
Das Problem ist, meistens kommen die Leute nicht, wenn es beginnt zu kriseln. Meistens kommen die Leute, und das ist mir jetzt in der Zeit, in der ich praktiziere, einige Male passiert, im Grunde dann, wenn mehr oder weniger die Trennung schon im Raum steht. Und das ist eigentlich auch ein großes Appell, was ich gerne einfach raushauen möchte in die Welt. Man muss früh genug reagieren. Das ist so, wenn du lange runterschluckst, lange deine Bedürfnisse nicht äußerst, lange nicht sprichst und da geht so viel kaputt, da geht so viel verloren, dass man oft auch kein Fundament mehr hat, wo man aufbauen kann. Und es sind ganz oft die Frauen, die sehr viel mit sich selber ausmachen und im Endeffekt dann oft schon so weit weg sind, dass es eigentlich zu spät ist. Und dann hocken die Männer da. Und oft weinen die auch und verstehen die Welt nicht mehr. Ja, wir haben überhaupt nicht gekämpft, wir haben ja nichts dagegen unternommen. Und lang haben sie es ignoriert und auch nicht kommen sehen vielleicht. Also ich kann da jedem nur empfehlen, wirklich, wenn Probleme auftreten, im Grunde würde ich mir sogar so ein Modell wünschen, dass man sagt, okay, lass uns da einmal im Quartal hingehen und einfach mal in so einem ruhigen Ambiente, wo jemand dabei ist, der ein bisschen darauf achtet, wie da kommuniziert wird, die Themen mal auf den Tisch legen. Weil wenn sich zu viel anhäuft, dann weiß man oft gar nicht mehr, wo man ansetzen soll. Ich hatte jetzt ein ganz nettes Pärchen, die haben gerade ein Baby bekommen und die haben im Grunde quasi vor der Geburt jetzt bei mir schon ein paar Stunden Coaching gemacht, weil sie einfach für sich gemerkt haben, ihre Streitkultur ist nicht gut und ein paar Sachen fühlen sich einfach nicht so gut an und sie möchten das nicht mehr so haben, wenn das Kind da ist. Und meistens verstärkt sich das ja dann auch, ne? Wir kriegen Kinder und dann ist der Schlafmangel und gewisse Dinge, die vorher nicht so gut funktioniert haben. Also diese Illusion, dass danach was besser funktioniert, die möchte ich ja auch einfach gleich allen nehmen, weil das ist einfach nicht so. Kinder fordern dich heraus, Kinder verändern nochmal die Paarbeziehung. Kinder können unheimlich viel triggern bei beiden. Also wenn vorher schon so Dinge nicht im Reinen sind, dann wird es meistens danach nicht besser.
Liebe Sonja, ich wünsche dir alles, alles Gute, weiterhin eben vor allem für dein zweites Standbein, für dein neues Standbein, also sowohl als Beziehungs- und Barcoach, als auch als Trennungscoach, vor allem aber auch als Moderatorin. Du warst ja in der vergangenen Woche, am vergangenen Freitag hier in Südtirol zu Gast beim Südtiroler Führungsforum, hast dort auch die Veranstaltung geführt. Ich wünsche dir alles Gute.
Ich danke dir, liebe Verena. Vielen Dank für die Einladung und auch dir alles, alles Gute. Und hoffentlich dauert es nicht so lang, bis wir uns
wiedersehen.
Dass
wir nicht noch einmal 17 Jahre warten müssen.
Genau.
Genau.
Gut.
Danke.
Danke.
Das war Sonja Weißensteiner, die übrigens, ganz interessant, 2017 von unseren Leserinnen und Lesern zur einflussreichsten Frau Südtirols gekürt wurde. Nun aber zur aktuellen FF. Im Innenteil berichten wir, wie bereits eingangs erwähnt, über die neuen Bürgermeister von Bozen und Meran. In der Titelgeschichte dagegen widmen wir uns einer historischen Persönlichkeit, Michael Geismeier. Karl Hinterwaldner zeichnet nach, was bei den Bauernkriegen vor 500 Jahren passiert ist und wie die Revolte unser Land erschüttert hat. Vor allem aber, was uns der Rebellenführer und Revoluzer Michael Geismeier heute noch zu sagen hat. Worüber berichten wir noch? In der vergangenen Woche fand ja das Journalismusfest in Innsbruck statt und André Wert hat dort die deutsche Journalistin Melanie Amann vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel zum Interview getroffen und mit ihr darüber geredet, wie man mit Rechten spricht. Konkret, wie sollten wir Medien mit Politikerinnen und Politikern umgehen, die die Demokratie angreifen? Amann meint dazu, Medien müssen mit extremistischen Kräften in Kontakt bleiben, gerade wenn sie eine Größe haben, wie sie die AfD mittlerweile in Deutschland erreicht hat. Ja, und abschließend darf ich jetzt noch auf das Porträt über die Skilegende Gustav Töni verweisen, der kürzlich mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Unser Autor Friedrich Heinz zieht Parallelen. Gustav Töni habe in seinen jungen Jahren den Skisport dominiert und revolutioniert und erinnert an einen Dominator der heutigen Zeit, an Yannick Sinner. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!